Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters, dein Podcast für kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und Tipps, die dein Leben leichter machen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um eine Frage, womit wir jeden Tag zu tun haben, egal ob es im Büro ist oder im Alltag. Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Die Stoiker haben dazu ein wahnsinnig inspirierendes Zitat hinterlassen. Die haben gesagt, es geht nicht darum, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und genau darum geht es heute, die Wahl der Reaktion. Wir alle kennen das, Stress im Job, Konflikte in der Beziehung, Selbstzweifel, die an uns nagen. Doch wie wir darauf reagieren, ist entscheidend. Und hier lohnt es sich, die Psychologie mal etwas genauer zu befragen, welche Möglichkeiten haben wir. Es gibt nämlich solche und solche Strategien. Manche bringen uns weiter, helfen uns zu wachsen und Lösungen zu finden. Und andere Strategien wiederum halten uns fest, lassen uns im Kreis drehen oder machen alles nur noch schlimmer. Aber genug der Vorrede. Erst wirst du zwei Personen kennenlernen, die ich unter anderen Namen natürlich in meinen Coachings kennengelernt habe. Tobias und Julia. Tobias ist Anfang 30 und er arbeitet im öffentlichen Dienst. Sein Alltag super stressig, anspruchsvoll, hektisch. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist sein Chef. Der Chef ist der Inbegriff eines Narzissten. Das Thema hatten wir ja in einer früheren Folge. Der ist herablassend, ständig am Kritisieren und nie zufrieden. Egal, was Tobias macht, es ist immer falsch, immer ungenügend, immer etwas zu meckern. Und das bleibt nicht ganz ohne Folgen, weil Tobias hat öfter und öfter Kopfschmerzen, Verspannungen, kann abends kaum abschalten, ist gereizter und er fragt sich, ob es an ihm liegt, ob er einfach nicht gut genug ist. Er denkt immer öfter daran, den Job hinzuschmeißen, aber dann sagt er sich, das wäre doch eine Niederlage. Ich muss das durchhalten. Es liegt nur bestimmt daran, dass ich so empfindlich bin. Also beißt er die Zähne zusammen, macht weiter, unterdrückt seinen Frust und hofft, dass es irgendwann besser wird. Doch es wird nicht besser. Im Gegenteil. Und dann haben wir die Julia. Sie ist seit 4 Jahren mit Sonja zusammen. Eigentlich liebt sie Sonja, aber in letzter Zeit gibt es immer häufiger Streit. Kleine Dinge eskalieren, Missverständnisse häufen sich auf und Julia fühlt sich nicht so richtig verstanden. Sie hat das Gefühl, dass sie alles falsch macht und immer öfter fragt sie sich, ob sie überhaupt beziehungsfähig ist. Und statt das Gespräch mit Sonja zu suchen, dann zieht sie sich zurück, denkt über jede kleine Aussage nach und sie ist Meister darin, sich selbst die Schuld zu geben. Wenn Sonja fragt, ob alles okay ist, dann sagt sie meistens ja, alles gut, obwohl es das gar nicht ist. Und sie will auf jeden Fall keinen Streit provozieren und deswegen schweigt sie und tut, als ob alles in Ordnung ist. Doch auch hier, es wird nicht besser und die Selbstzweifel wird stärker, die Distanz zu Sonja leider auch größer. Was machen Tobias und Julia hier eigentlich? Ganz einfach, sie verwenden einige von den sogenannten negative Bewältigungsstrategien, ohne es zu merken. Tobias, der unterdrückt zum Beispiel seine Wut und Frustration und sagt sich, dass er durchhalten muss, anstatt das Problem direkt anzugehen. Und Julia, sie vermeidet den Konflikt, indem sie schweigt und tut, als ob alles in Ordnung ist. Und gleichzeitig verleugnet sie auch ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Gefühle. Und die hier sogenannten negative Bewältigungsstrategien, die sind nicht nur unklug und sind nicht so sinnvoll, sie sind auf Dauer auch schädlich. Warum? Weil sie eben das Problem nicht lösen, sondern nur verschieben oder sogar verstärken. So, warum nutzen wir dann die negative Bewältigungsstrategien? Es klingt vielleicht ein bisschen irrational, aber diese Strategien haben sogar einen kurzfristigen Nutzen. Zum Beispiel, Unterdrückung sorgt dafür, dass wir unangenehme Gefühle gar nicht fühlen müssen, mindestens für den Moment. Vermeidung schützt für mögliche Konflikte, schützt auch für Ablehnung. Verleugnung, dritte Möglichkeit, hilft uns, unangenehme Wahrheiten nicht wahrhaben zu müssen und so weiter. Und das Problem ist aber, dass kurzfristig mag das funktionieren, aber langfristig führt das absolut in die Sackgasse. Und genau das sehen wir auch bei Tobias und Julia. Okay, schauen wir uns die negative Bewältigungsstrategien oder die nicht so sinnvolle Bewältigungsstrategien näher an. Stell dir mal vor, du stehst in einer richtig miesen Situation. Dein Chef kritisiert dich, dein Partner wirkt distanziert oder deine To-Do-Liste schaut dich an, als hätte sie gerade Nachwuchs bekommen. Was passiert in deinem Kopf? Ganz einfach, dein Gehirn schreit Alarm, Hilfe und haut die altbewährten Schutzmechanismen raus. Problem ist nur, diese Mechanismen stammen oft aus einer Zeit, in der wir noch vor Säbelzahntigern weglaufen mussten. Und heute sind die Bedrohungen eher emotional oder kognitiv. Also das sind nicht reale Gefahren, das sind nicht gefährliche Tiere, die vor uns stehen. Das sind Ausgedachten. Das sind etwas, was wir uns vorstellen oder etwas, woran wir uns erinnern. So, schauen wir uns mal an, wie sich das in der Praxis zeigt. Und Spoiler, es ist meistens nicht besonders hilfreich, die Strategien zu nutzen. Eine von den nicht so sinnvollen Bewältigungsstrategien ist eben Unterdrückung. Unterdrückung bedeutet, dass wir unangenehme Gefühle nicht zulassen. Anstatt uns mit ihnen auseinanderzusetzen, dann drücken wir sie einfach weg. Solange, bis sie sich einen anderen Weg suchen. Oft führt das eben zum Stress oder körperliche Beschwerden oder plötzlichen Wutausbrüchen, sowas. Nehmen wir mal Tobias. Tobias hat ja, wie gesagt, einen Chef, der ihn ständig kritisiert. Aber anstatt sich Luft zu machen oder ja das Gespräch zu suchen, dann denkt er eher sowas wie, ach komm, es ist ja nicht so schlimm. Ich bin stark, ich ziehe das durch. Und was macht er? Er schluckt alles runter. Das klingt erstmal nach einer soliden Strategie, oder? Dann zeigt er ja keine Schwäche auf jeden Fall in dem Augenblick. Aber das Problem ist ja, dass die Wut nicht verschwindet dabei. Sie staut sich auf. Erst sind es nur ein paar Kopfschmerzen, die dadurch rauskommen, dann Schlafprobleme, dann plötzlich explodiert er, weil jemand die Milchpackung falsch in den Kühlschrank gestellt hat. Sowas. Und alles so, wow, was ist denn mit Tobias los? Tja, was ist los? Unterdrückte Gefühle. Die haben eben einen eigenen Zeitplan. Das ist so ein bisschen, als würdest du ein Badeball unter Wasser drücken. Und je weiter du ihn unter weiter drückst, weiter und weiter und weiter, desto höher springt er dann auch irgendwann, wenn du ein kleines bisschen loslässt. Das ist das, was wir erleben mit Unterdrückung. Nochmal. Die sind nicht alle komplett sinnlos, weil kurzfristig irgendein Gefühl zu unterdrücken, kann ja sehr sinnvoll sein. Du arbeitest vielleicht im Kundendienst und du bist total genervt von irgendeiner Reaktion eines Kundes und dass du in dem Augenblick fähig bist, dein Wut so ein kleines bisschen zu unterdrücken, ist natürlich in der Situation sehr, sehr sinnvoll, aber eben nicht langfristig. Ein zweiter ist die Vermeidung. Vermeidung bedeutet, unangenehme Situationen oder Konflikte gar nicht erst anzugehen. Das klingt erstmal bequem, aber führt oft dazu, dass Probleme ja nicht gelöst werden, sondern immer wieder größer werden. Und hier haben wir Julia kennengelernt. Julia hat ja Stress mit ihrer Freundin, mit Sonja, und eigentlich müsste sie das klären. Aber anstatt das Gespräch zu suchen, dann lächelt sie ja einfach und sagt, alles gut. Und Spoiler, nichts ist gut. Warum macht sie es dann? Wahrscheinlich, weil sie Angst hat, dass ein ehrliches Gespräch zu Streit führen könnte. Oder zur Ablehnung führen könnte. Also schiebt sie den Konflikt vor sich her, als wäre es eine unbezahlte Rechnung. Aber die Probleme lösen sich natürlich nicht von selbst, sie stapeln sich eher nur auf. Eine dritte, nicht so sinnvolle Bewältigungsstrategie, auf jeden Fall nicht langfristig, ist die Verleugnung. Und Verleugnung passiert, wenn wir uns selbst einreden, dass etwas gar nicht existiert, obwohl es sehr wohl da ist. Kurzfristig schützt das vor unangenehmen Gefühlen, aber langfristig hält es uns davon ab, wirklich zu handeln. Und das ist ja das, was wir auch hier sehen bei Tobias. Tobias sagt sich, mein Chef ist bestimmt nur so streng, weil er mich fördern will. Obwohl alles in ihm schreit, dass dieser Job ihn kaputt macht. Julia macht das genauso. Sie redet sich ein, dass ihre Beziehung super läuft, obwohl sie sich eigentlich total unwohl fühlt. Aber hey, solange es nicht ausspricht, dann ist es nicht da, oder? Oder doch? Dann haben wir eine vierte Projektion. Projektion bedeutet, dass wir die eigenen Gefühle oder Unsicherheiten auf andere übertragen. Wir denken also, dass das Problem bei unserem Gegenüber liegt. Und dabei kommt es eigentlich aus uns selbst. Das ist so ein Klassiker im Büro, wenn jemand extrem gestresst ist und sagt, nee, ich bin nicht gestresst, alle anderen sind gestresst. Alle anderen können nicht Kritik annehmen. Alle anderen sind so empfindlich. Und jeder denkt, hey, guck doch einmal in den Spiegel, ich glaube, du bist das. Und hier wird es natürlich tricky. Nehmen wir wieder Julia. Julia hat Selbstzweifel und ist sehr unsicher in ihrer Beziehung. Und was passiert? Sie projiziert ihre Unsicherheit auf Sonja und denkt plötzlich, Sonja liebt mich nicht mehr, obwohl Sonja vielleicht einfach nur müde ist. Das ist so, als würdest du glauben, dein Spiegelbild sieht schlecht gelaunt aus, obwohl du selbst es bist. Das Problem ist nicht der Spiegel, sondern das, was wir hineindeuten. Dann haben wir noch eine, das nennen wir Rationalisierung. Und das ist so ein Versuch, eine ungesunde oder unangenehme Situation logisch zu erklären, damit die Situation sich nicht so schlimm anfühlt. Und dabei täuschen wir uns oft selbst und bleiben dann in der Situation stecken, die uns wirklich nicht gut tut. Das ist so ein Königsdisziplin eigentlich, weil wir ja als Menschen brauchen eine Übereinstimmung. Wir brauchen, dass das Gefühl, dass das, was wir machen, stimmig ist und dass wir unsere Werte leben und dass es Übereinstimmung gibt zwischen unserem Verhalten und unserer Werte. Und dann sind wir sehr kreativ in der Erklärung, warum es dann doch alles gut ist. Klingt logisch, oder? Aber das ist wirklich eine absolute Selbsttäuschung. Und manchmal ist eine miese Situation einfach nur eine miese Situation. Und wir tun uns wirklich keinen Gefallen, wenn wir es schönreden. Das sind alle Beispiele für die hier sogenannten negative Bewältigungsstrategien. Wir nennen das auch maladaptive Bewältigungsstrategien oder platt gesagt nicht so sinnvolle Strategien. Und wie es so oft ist, so wie wir uns verhalten, so wie wir uns fühlen, das kommt ja alles aus der Evolution und hat meistens auch einen Grund. Und der Grund für diese Strategien ist, dass die eine Funktion haben. Sie schützen uns. Unterdrückung schützt uns vor unangenehmen Emotionen. Vermeidung schützt uns vor Konflikten, schützt uns vor Ablehnung. Verleugnung schützt uns vor schmerzhaften Wahrheiten. Projektion schützt uns vor Selbstkritik zum Beispiel oder Selbstauseinandersetzung, was auch ziemlich anstrengend sein kann. Und Rationalisierung schützt vor der bitteren Realität. So, das ist so der Grund dahinter. Das Problem. Sie helfen eben nur kurzfristig und langfristig bauen sie Mauern um uns herum und irgendwann sitzen wir in unserem selbstgebauten Gefängnis da, emotional erschöpft, voller Konflikte und mit einer Packung Kopfschmerztabletten in der Hand. Doch hier kommt die gute Nachricht, zum Glück. Es gibt auch gesunde, konstruktive Wege, mit Problemen und Situationen umzugehen und genau darüber sprechen wir jetzt. Gut, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie diese maladaptive oder negative Bewältigungsstrategien uns festhalten und langfristig schaden können, kommen wir hierzu zur guten Nachricht. Es gibt auch gesunde, konstruktive Bewältigungsstrategien. Und diese Strategien helfen nicht nur, schwierige Situationen zu meistern, sondern die ermöglichen uns ja auch zu wachsen und zu lernen, resilienter zu werden und sogar ja aus Krisen stärker zu werden. Sie bieten uns auch Möglichkeiten. Sie bieten uns die Möglichkeit, aktiv selbst zu gestalten, zu entscheiden, anstatt einfach zu reagieren. Dann können wir damit agieren, statt einfach so als Spielball für die Umstände zu sein. Und sie geben uns eben die Kontrolle zurück, die wir durch die Vermeidung und Unterdrückung verloren haben. Es gibt drei besonders kraftvolle Ansätze oder besonders effektive, sinnvolle Bewältigungsstrategien. Das ist erstens die Lösungsorientierung, also das Problem an den Hörnern zu packen. Zweitens ist es die Akzeptanz. Könnte sagen, Frieden schließen mit dem, was nicht zu ändern ist. Und dann gibt es auch die Neubewertung. Das ist dieses etwas zu sehen auf eine andere Perspektive. Diese Strategien sind natürlich keine Wundermittel oder so Allheilmittel, aber sie bieten uns auf jeden Fall die Möglichkeit, Herausforderungen nicht direkt als Bedrohung und Gefahr zu sehen, sondern als Chance. Und genau das hätte Tobias und Julia vielleicht helfen können. Die erste ist die Lösungsorientierung. Und da geht es darum, dass wir ja aus der Opferrolle kommen und in die Handlung kommen. Dass wir uns nicht mehr als Opfer der Situation fühlen, wo wir sehr oft uns fremdbestimmt fühlen. Ich muss und ich habe keine Wahlmöglichkeit und alle anderen machen das mit mir. Aber wir treten in das rein, was wir nennen so eine Gestalterrolle, so ein Kontrollgefühl. Lösungsorientieren bedeutet, dass wir aktiv nach Lösungen suchen und ja nicht bei dem Problem feststecken. Es geht darum, dass wir die Verantwortung für die eigenen Handlungen nehmen und sich fragen, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern? Nicht, was wäre das Allerbeste, sondern wirklich, was kann ich realistisch tun? Was liegt in meinem Kontrollzirkel? Das klingt natürlich einfacher, als es ist, wie es immer so ist mit den guten Ansätzen, weil um diese lösungsorientierten Handlung zu haben, dann muss man zuerst aus der Opferrolle kommen. Und viele von uns verharren eben in der Opferrolle, weil sie uns eine gewisse Sicherheit gibt. So schräg es sich auch anhört, dann ist es auch so. Das sind Sätze wie die hier. Ich kann ja nichts dafür. Es liegt nicht an mir. Ich bin machtlos. Die Situation ist so. Es ist, weil er oder sie so sind. Ich habe keine Wahlmöglichkeit. Ich muss. Es wird von mir erwartet. Und du hörst vielleicht bei diesen Sätzen, dann fühlt man sich als Opfer. Das ist wirklich das ist nicht böse gemeint. Das ist, wie man sich fühlt. Du kennst das Gefühl. Du kennst das Gefühl von Opferrolle. Ich kenne auf jeden Fall von mir, wenn ich zu viele Nachrichten geguckt habe, das kennst du vielleicht auch, dann sitzt man genau mit diesem Gefühl, mein Gott, bin ich klein. Ich habe überhaupt nichts machen. Klimawandel, politische Veränderungen, Krieg, überall gibt es Krisen und ich, Kleine, ich kann nichts machen. Das ist das Gefühl von Opfer sein. Und Nachrichten und Weltereignisse ist eine Sache, aber viele Menschen haben genau diesen Blick, wenn es auch um das eigene Leben geht. Und das Problem an der Opferrolle ist, dass sie uns extrem handlungsunfähig macht. Lösungsorientierung bedeutet nicht, dass wir die Schuld bei uns suchen, sondern dass wir aktiv Verantwortung übernehmen für das, was wir beeinflussen können. Also das, was in unserem Kontrollzirkel liegt, das, was in unserer Hand liegt. Und, Spoiler, das Verhalten der anderen liegt leider nie in unserem Kontrollbereich. Schauen wir uns an, wie das bei Tobias hätte aussehen können. Tobias leidet unter seinem narzisstischen Chef, haben wir gehört, und fühlt sich ja ständig kritisiert und beginnt an sich selbst zu zweifeln. Doch anstatt zu resignieren und alles herunterzuschlucken, hätte Tobias lösungsorientiert handeln können. Er hätte zum Beispiel das Gespräch suchen können. Tobias hätte das Gespräch mit dem Chef proaktiv suchen können und klar kommuniziert, wie die Kritik bei ihm ankommt. Das hätte Mut natürlich und Vorbereitung erfordert, aber es hätte ihm auch die Möglichkeit gegeben, Grenzen zu setzen und vielleicht auch sogar ein Missverständnis zu klären. Was hätte er sonst machen können? Er hätte auch Unterstützung holen können. Anstatt alles alleine auszuhalten, hätte Tobias sich Unterstützung holen können. Sei es durch Kollegen, Mentoren oder Coaching. Und manchmal reicht es ja schon, sich Feedback von außen zu holen, um die eigene Wahrnehmung auch so ein bisschen zu relativieren. Tobias hätte auch andere Strategien entwickeln können, um besser mit Kritik zum Beispiel umzugehen. Zum Beispiel durch Konfliktmanagementmethoden oder Selbstreflexion. Das hätte er alles machen können. So, Lösungsorientierung bedeutet, aus dieser passiven Opferrolle in eine aktive Gestalterrolle zu kommen. Tobias hätte natürlich nicht alles ändern können, aber er hätte beeinflussen können, wie er mit der Situation umgeht. Ja, das ist das Zitat von den Stoiker: Es ist nicht die Situation in sich, das uns stresst, aber sondern wie wir damit umgehen. Auch Julia hätte von einer lösungsorientierten Strategie profitieren können. Statt den Konflikt mit Sonja zu vermeiden und sich dann in diese Selbstzweifel zu verlieren, da hätte Julia das Gespräch suchen können und vielleicht auch ihre Gefühle ehrlich ansprechen können. Sie hätte Sonja sagen können, dass sie sich unsicher fühlt oder oft Angst hat, etwas falsch zu machen. Und vielleicht hätte das auch Missverständnisse auf den Weg räumen können oder vielleicht ein bisschen Verständnis aufgebaut. Sie hätte auch, statt diesen Streit zu vermeiden, hätte sie auch lernen können, Konflikte als Chance zu sehen, als Weiterentwicklung für die Beziehung zu sehen. Weil Konflikte bedeutet ja nicht zwangsläufig das Ende, es könnte ja auch zu mehr Nähe und Verständnis führen. Oder sie hätten ja auch gemeinsam eine Lösung suchen können. Sie hätte ja gemeinsam mit Sonja nach Lösungen suchen und zum Beispiel eine Paarberatung oder Kommunikationsübung oder sowas machen können. Also, Lösungsorientierung bedeutet nicht vor dem Problem zu fliehen, sondern gemeinsam oder auf jeden Fall proaktiv an einer Lösung zu arbeiten. Dann haben wir die zweite Strategie. Das ist die Akzeptanz. Akzeptanz heißt loslassen, was man nicht ändern kann. Manchmal gibt es eben Dinge, die wir nicht ändern können. Egal, wie sehr wir es wollen. Das Verhalten des Chefs, die Vergangenheit, die Fehler, die wir gemacht haben, all das liegt außerhalb unser Kontrollzirkel und können wir eben nicht verändern, wir können es auch nicht verlassen. Und deswegen kommt diese kraftvolle Strategie hier ins Spiel, eben die Akzeptanz. In meinen Kursen rede ich natürlich auch sehr oft über Akzeptanz und da stöße ich sehr oft auf so einen Widerstand. Das heißt doch aufgeben oder das Handtuch zu werfen. Nee, das heißt es nicht. Es ist wirklich so eine sehr bewusste Selbstschutz. Es heißt, Frieden zu schließen mit dem, was ich nicht ändern kann. Ich hake das in meinem Kopf ab. Akzeptanz heißt nicht gutheißen oder schönreden oder in einer rosa Wolke einzupacken. Überhaupt nicht. Es heißt, ich setze einen Haken dran, weil ich kann das eh nicht ändern. Auch hierzu hatte ich eine Folge, wo es geht um die Let-Them-Theorie und die baut ja sehr stark auf diese Bewältigungsstrategie mit der Akzeptanz. Tobias hätte zum Beispiel akzeptieren können, dass sein Chef ein schwieriger Mensch ist und sich wahrscheinlich nicht ändern wird. Und statt sich dann ständig darüber zu ärgern, wie der Chef nun ist, hätte Tobias lernen können, innerlich auf Distanz zu gehen. Er könnte so eine emotionale Distanz lernen. Er hätte die Kritik nicht persönlich nehmen müssen, sondern einfach als Ausdruck des Verhaltens seines Chefs zu sehen und dadurch zum Akzeptanz kommen. ist so. Nicht schönreden, ist so. Er könnte auch lernen, die Situation zu akzeptieren. Dass in diesem Job gibt es super Karrierechancen, aber dass er mit diesem Chef dafür klarkommen muss. Das hätte ihm geholfen, emotionale Energie zu sparen und sich auf das zu konzentrieren, was er beeinflussen kann. Eben seine Arbeit, sein Ansatz, seine Pausen, sein Selbstschutz, das ist Kontrollbereich. Auch Julia hätte von der Akzeptanz profitieren können. Sie hätte akzeptieren können, dass Konflikte in einer Beziehung normal sind und nicht darüber aussagen, ob sie beziehungsfähig ist. Sie hätte mit ihren Selbstakzeptanz arbeiten können. Sie hätte lernen können, sich selbst anzunehmen, ihr Zweifel, ihre Ängste, anstatt sich ständig zu verurteilen. Sie hätte akzeptieren können oder lernen können zu akzeptieren, dass Sonja ihre eigenen Unsicherheiten und Meinungen hat und dass das nichts mit ihrer eigenen Beziehungsfähigkeit zu tun hat. Dann haben wir die dritte. Das ist die Neubewertung. Das ist so die Macht der Perspektive, können wir auch sagen. Und manchmal ist es nicht die Situation selbst, die uns belastet, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Und hier geht es dann um die Neubewertung, um das zu ändern. Neubewertung bedeutet eben, eine andere Perspektive einzunehmen, sich so von der anderen Seite zu stellen, eine Situation neu zu interpretieren zum Beispiel. So, es verändert nicht die Realität, aber es verändert unsere emotionale Reaktion darauf. Tobias zum Beispiel hätte die Kritik seines Chefs als Ansporn sehen können, noch besser zu werden, ein Ansporn, noch besser zu werden oder anstatt sie als persönlichen Angriff zu interpretieren. Er hätte sich fragen können, gut, dann ist es so, was kann ich daraus lernen? Wie hilft mir diesen harten Ton in meinem Job? Auch Julia hätte mit der Neubewertung profitieren können. Sie hätte die Konflikte mit Sonja als Chancen sehen können, ihre Beziehung zu vertiefen. Sie hätte sich fragen können, was sagt dieser Konflikt über meine Bedürfnisse und Grenzen aus? Also Lösungsorientierung, Akzeptanz und Neubewertung, das sind die drei sehr, sehr kraftvolle Strategien, die wir lernen können, öfter zu verwenden. Es gibt Menschen, die sind so geboren, sage ich mal ein bisschen platt. Das hängt auch sehr eng damit zusammen, wie resilient sie sind. Die drei Faktoren sind übrigens auch Kernfaktoren in der Resilienz. Und es gibt eben Menschen, denen wurde es mit in die Wiege gegeben. Die sind sehr lösungsorientierend, sie können sehr schnell Sachen akzeptieren und die haben diese Fähigkeit, die Sachen schnell aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wenn dir das nicht mitgegeben wurde in die Wiege gelegt, dann nicht verzweifeln, weil das wissen wir auch aus der Resilienzforschung, dass Gene und Erziehung ist nur die halbe Miete. Alles, was wir selbst machen, was wir üben, was wir lernen, das ist die andere Hälfte. Also all das hier ist lernbar. Gut, das bringt uns dann auch einen Schritt weiter und zu sagen, wo kommt das alles her? Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie die nicht so sinnvolle und wie die sinnvolle Bewältigungsstrategien funktionieren, fragen wir uns vielleicht, wo kommen diese Strategien eigentlich her? Warum reagiert Tobias auf Kritik mit Unterdrückung und Verleugnung, während anderen Menschen vielleicht selbstbewusst gelassen bleiben? Und warum fällt es Julia so schwer, Konflikte anzusprechen, während anderen Menschen offen und ehrlich ihre Meinung sagen können? Die Antwort liegt meistens, also zum großen Teil, in unserer Vergangenheit. Es liegt in den Erfahrungen, die wir gemacht haben, den Vorbildern, die wir hatten und auch die kulturellen Regeln, die uns geprägt haben. Also unsere Bewältigungsstrategien sind nicht angeboren, sie sind erlernt. Und was man gelernt hat, kann man zum Glück auch wieder verändern. Doch um etwas zu verändern, muss man natürlich erst verstehen, wo es herkommt. Ein Punkt ist natürlich der Erziehungsstil. Unsere erste Erfahrungen mit Stress, mit Konflikten und Emotionen machen wir eben in der Familie, durch Eltern, Großeltern, andere Bezugspersonen, das sind unsere erste Vorbilder. Und wir lernen von ihnen, wie man mit Schwierigkeiten umgeht, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, durch das Nachahmen. Kinder sind ja wie kleine Schwämme. Sie beobachten und sie übernehmen Verhaltensweise, ohne das zu hinterfragen. Und so entsteht das, was wir nennen, so ein emotionales Skript im Kopf, das uns dann auch als Erwachsene begleitet. Beispiel: Tobias hat wahrscheinlich diese Rolle des starken Jungen gelernt. Tobias wuchs eben in einer Familie auf, in der Gefühle nicht gezeigt wurden. Sein Vater war ein Mann, der nie über seine Ängste sprach, nie Schwäche zeigte und Konflikte eher mit sich selbst ausmachte. Seine Mutter sagte vielleicht nicht so direkt, aber das war auf jeden Fall, was so zwischen den Linien lag: Jungs weinen nicht. Und genau das hat Tobias verinnerlicht. Er hat gelernt, dass Wut und Frustration gefährlich sind, dass sie zu Konflikten führen und deshalb lieber unterdrückt werden müssen. Er hat auch gelernt, dass Schwäche nicht akzeptiert wird und dass er stark und belastbar sein muss, egal was ihm passiert und wie es ihm innerlich geht. Und deshalb schluckt Tobias die Kritik seines Chefs herunter und deshalb sucht er eben nicht das Gespräch, sondern versucht genau das, was er vorgelebt bekam, das alles mit sich selbst auszumachen. Und seine Unterdrückung und Verleugnung ist dann eben diese erlernte Schutzstrategien, die ihm als Kind vielleicht geholfen haben, die ihn als Erwachsene aber wahrscheinlich eher belasten und krank machen. Und das erstmal zu erkennen und dann zu sagen, gut, so sieht's aus, das ist Vergangenheit. Wir haben schon gehört, die Vergangenheit müssen wir mit Akzeptanz begegnen. Und dann zu sagen, was möchte ich stattdessen? Welche Strategie möchte ich stattdessen üben? Und das ist dann alles machbar, wenn wir mit etwas Einsatz dann auch das täglich üben. Nur zu sagen, ich sollte mich nicht so benehmen, das hilft natürlich nicht. Julia kommt aus einer Familie, in der Harmonie die oberste Priorität hatte. Ihre Eltern haben sich nie gestritten, zumindest nicht vor den Kindern. Und Konflikte wurde hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Das wurde nach außen wurde immer gelächelt, immer schöne glänzende Oberfläche. Und ihrer Mutter hat das genau vorgelebt, dass man sich anpasst und dass man Probleme runterschluckt, um Streit zu vermeiden, dass man vor allem dafür sorgt, dass alles glänzend und shiny ist nach außen. Das heißt, Julia hat gelernt, dass Konflikte gefährlich sind und dass sie Beziehungen zerstören können und dass man lieber deswegen schweigt, um niemanden zu verletzen. Und deshalb fällt es ihr eben so schwer, mit Sonja über ihre Gefühle zu sprechen, weil sie Angst hat, dass ein offenes Gespräch zu einem Streit führt und vielleicht zu einer Trennung. Und ihrer Vermeidung und Verleugnung sind eben auch erlernte Schutzstrategien, die auf der Angst vor Konflikte und Ablehnung beruhen, könnte man sagen. So, nicht nur unsere Eltern prägen uns, auch andere Vorbilder, Rollenbilder haben einen enormen Einfluss auf unsere Bewältigungsstrategien. Das können Lehrer sein, Geschwister, Freunde oder sogar auch Figuren aus Büchern und Filmen. Wir lernen eben durch Beobachtung und durch Nachahmung, wie gesagt. Und wenn wir sehen, wie jemand anders mit Stress umgeht, dann prägt das unser eigenes Verhalten. Vor allem, wenn wir zu dieser Person aufschauen oder sie bewundern. Dann gibt es auch kulturelle Regeln. Es gibt so Regeln, was man tut und was man nicht tut. Es ist nicht nur die Familie und die Vorbilder, die uns prägen. Jede Kultur hat so bestimmte Regeln und Normen, wie man zum Beispiel mit Gefühlen und Konflikten umgeht und wie man mit Herausforderungen umgeht. Man nennt das auch Display Rules. Das sind so bestimmte Regeln, könnte man sagen, wie man Emotionen zeigt, welche Emotionen darf man zeigen und welche nicht. Zum Beispiel, in westlichen Kulturen gilt es als stark und selbstbewusst, seine Meinung offen zu sagen und für seine Rechte einzustehen. Und in anderen Kulturen, zum Beispiel die asiatische Kulturen, da wird es eher, diese Zurückhaltung und das Anpassung wird eher als starke gesehen, um eben für Harmonie und Respekt zu wahren. In den USA gilt Selbstbewusstsein als Tugend Menschen lernen, ihre Erfolge zu feiern und stolz darauf zu sein. Das darf man auch sein, man darf sich auch feiern. Wo in Japan gilt Bescheidenheit als Tugend. In Deutschland ist es ein Mittelding, man soll sich nicht so sehr loben. Eigenlob stinkt, sagt man auch. Bei uns hier ist zum Beispiel auch starke Emotionen, wenn jemand starke Emotionen zeigt, Wut oder Trauer oder Ärger, dann wird es sehr oft mit fehlender Selbstkontrolle gleichgesetzt. Ja, wenn jemand sitzt vor dir und fängt an zu weinen, jemand, den du nicht kennst, oder sehr wütend wird, Wutausbrüche, dann denken, puh, die haben sich nicht so richtig im Griff. In anderen Kulturen, wir müssen gar nicht so weit, wir müssen so ein bisschen südlich von den Alpen. Da ist das mit den Emotionen ein bisschen anders. Da kann man schon seine Emotionen zeigen, ohne dass es Kontrollverlust heißt. In den arabischen Kulturkreisen ist es auch sehr, sehr anders. Und das prägt natürlich auch, wie wir mit Konflikten umgehen. Und wenn man dieses, so wie Julia, ein sehr starkes Harmoniestreben hat, dann legt man natürlich sehr viel Wert darauf, die Emotionen zu kontrollieren und angemessen zu reagieren, nicht verletzlich sein, einen guten Ton zu halten. Zum Beispiel Tobias ist auch ein klassisches Beispiel für ein Mensch, der ist in einer Leistungskultur wie unsere aufgewachsen ist, wo es geht um Perfektion und Effizienz. Und er hat eben gelernt, dass nur der Stärke gewinnt und dass Fehler und Schwäche vermieden werden müssen. Und deswegen fällt es ihm eben so schwer, Fehler zuzugeben oder Kritik anzunehmen, weil seine kulturelle Skript heißt das eben Versagen und Schwäche. Also, Erziehung, Vorbilder, Rollen, kulturelle Regeln, all das prägt unsere Bewältigungsstrategien. Doch, das bedeutet nicht, dass wir ihnen ausgeliefert sind. Im letzten Teil hier von heute, da spreche ich über, wie man diesen Strategien verändern kann. Jetzt wissen wir also, wo unsere Bewältigungsstrategien herkommen und wie sie uns prägen. Wir haben es verstanden, dass sie erlernt sind und wir haben verstanden, auch hoffentlich, dass sie sich verändern lassen. Doch, wie genau funktioniert das eigentlich? Die ganz kurze Antwort ist durch neue neurale Verbindungen im Gehirn. Und die längere Antwort, indem wir unsere alten festgefahrenen Wege verlassen und neue Pfade im Gehirn anlegen. Stell dir mal kurz dein Gehirn vor. Stell dir dein Gehirn vor wie so ein Netzwerk aus Straßen und Wegen. Und jede Verhaltensweise, jede Reaktion, jedes Gefühl folgt einer bestimmten Route oder ein Weg in diesem Netzwerk. Diese Routen sind Gewohnheiten, die eben unser Gehirn aus Effizienzgründen immer wieder abfährt, weil es gelernt hat, dass das der schnellste und einfachste Weg ist. So, wenn Tobias zum Beispiel Kritik hört, dann folgt sein Gehirn eine eingefahrenen Route, der heißt, Kritik führt zu Unterdrückung, führt zu Frustration, führt zu Verleugnung. Und diese Route ist tief eingefahren, weil Tobias sie jahrelang benutzt hat. Sein Gehirn hat sich auf diese Abfolge gewöhnt und fährt sie automatisch ab, wie ein Auto, das immer die gleiche Straße nimmt. Auch Julia hat genauso eine Straße im Kopf. Konflikt führt zu Vermeidung, führt zu Selbstzweifel, führt zu Schweigen. Und diese Route ist für sie so vertraut, dass sie sie immer wieder einschlägt, auch wenn sie sie unglücklich macht. Wenn wir unsere nicht so sinnvolle Bewältigungsstrategien verändern wollen, dann müssen wir neue Wege im Gehirn anlegen. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Aber die Neurowissenschaft gibt uns Hoffnung und zeigt uns, dass unser Gehirn formbar ist, man sagt auch plastisch, und eben sich verändern kann. Das nennen wir diese Neuroplastizität. Doch bevor wir dann die neue Wege bauen können, dann müssen wir natürlich erstmal verstehen, wie die alten Straßen verlaufen. Also was ist mein Netzwerk gerade? Das heißt, wir müssen Bewusstsein schaffen. Tobias muss erkennen, dass er auf Kritik automatisch mit Unterdrückung und Verleugnung reagiert. Und Julia muss bemerken, dass sie bei Konflikten sofort in Vermeidung und Schweigen geht. Und dann erst, wenn man diese automatischen Muster wahrnimmt, dann kann man sich entscheiden, einen neuen Weg zu bauen. Und wie macht man das? Ja, nachdem wir dann alte Muster erkannt haben, dann muss man sich fragen, wo möchte ich eine Straße anlegen? Also wie will ich lieber reagieren? Und hier kommt das ins Spiel, was wir zuvor gelernt haben. Könnte ich einen lösungsorientierten Ansatz ausprobieren und das Problem aktiv angehen? Könnte ich lernen, mit Akzeptanz Probleme zu begegnen? Oder kann ich lernen, mit Neubewertung, also eine neue Perspektive einzunehmen? Tobias könnte sich zum Beispiel vornehmen, auf Kritik mit Neubewertung und lösungsorientierend zu reagieren. Das heißt, er legt jetzt eine neue Straße ein, der heißt Kritik führt zu Neubewertung, also was kann ich daraus lernen, führt zu Lösungsorientierung, also zum Beispiel Gespräch suchen. Julia kann sich vornehmen, bei Konflikten Offenheit und Akzeptanz zu wählen. Sie hätte dann den neuen Weg, der heißt Konflikt führt erstmal zur Akzeptanz, indem sie sagt, Konflikte sind normal, und dann zu einem offenen Gespräch. Das klingt im Kopf einfach, doch im Alltag ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Warum? Weil das Gehirn immer den leichtesten Weg nimmt und das führt auf den alten, gut ausgebauten Straßen. Um diese neue Straße im Gehirn anzulegen, dann brauchen wir Wiederholung, wir brauchen Übungen. Denn das Gehirn baut keine neuen Routen beim ersten Mal, sondern nur durch kontinuierliches Wiederholen. Es ist, als würdest du in einem dichten Wald einen neuen Weg schlagen. Beim ersten Mal ist es super anstrengend und mühsam. Beim zweiten Mal wird der Weg etwas sichtbarer. Beim dritten Mal wird er etwas breiter. Und irgendwann ist er so gut ausgebaut, dass dein Gehirn ihn automatisch nimmt. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn etwa 6 bis 8 Wochen braucht, um eine neue neurale Verbindung, also eine neue Straße, zu festigen. Das bedeutet 6 bis 8 Wochen tägliches Üben, um aus einer neuen Strategie eine Gewohnheit zu machen. Das tägliche Training ist wirklich das A und O da drin. Tobias müsste eben 6 bis 8 Wochen lang bei jeder Kritik bewusst innehalten, tief durchatmen und sich sagen, stopp, das ist keine persönliche Ablehnung, ich kann daraus lernen, ich spreche das an. Julia ebenso müsste 6 bis 8 Wochen lang bei jedem Konflikt bewusst einatmen, Stopp sagen in ihrem Kopf, ihr Angst vor Ablehnung wahrnehmen und trotzdem offen und ehrlich ihr Gefühle ansprechen. Ich gebe das zu, das ist super anstrengend und es fordert wirklich oder erfordert Mut und Geduld. Aber je öfter man dann den neuen Weg geht, desto breiter und ausgebauter wird er und desto leichter wird es natürlich auch fallen, diese neue Strategie anzuwenden. Wenn man das macht, dann gehören Rückfälle natürlich dazu, weil die alten Wege verschwinden ja nicht einfach so aus dem Gehirn. Der bleibt für eine Weile bestehen und gerade dann in stressige Situationen wird das Gehirn immer wieder auf die alten Muster zurückgreifen. Das heißt, Tobias wird natürlich auch manchmal sehr heftig auf Kritik reagieren und Julia wird wahrscheinlich auch nicht Konflikte lieben. Das ist normal und das gehört auch zum Veränderungsprozess. Doch je häufiger man diesen neuen Weg geht, desto seltener wird das Gehirn auf die alte Straße abbiegen. So, es braucht Mut, den alten Weg zu verlassen und einen neuen zu bauen. Es braucht auch Geduld, bis der neue Weg fest verankert ist. Und es braucht Selbstmitgefühl, um Rückfälle zu akzeptieren, anstatt sich daran zu verzweifeln. Doch wie gesagt, 6 bis 8 Wochen täglich üben, dann ist es möglich, eine sinnvollere Bewältigungsstrategie zu verankern. So trau dich, den ersten Schritt zu machen, denn du kannst nicht immer beeinflussen, was dir passiert, aber du kannst beeinflussen, wie du darauf reagierst. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche sprechen wir darüber, warum Mut die wichtigste Voraussetzung für Veränderung ist und wie du ihn in kleinen Schritten trainieren kannst. Bis dahin, pass auf dich auf und übe den neuen Weg. Denn jeder Schritt macht dich stärker und freier. Und denk dran, Mind Matters.
Hat dir der Podcast gefallen?
dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter, so können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.